Ja, einen schönen guten Morgen auch Ihnen allen. Sonntag Trinitatis, Dreieinigkeit. Die Lieder haben ja schon wunderbar ins Thema eingeführt. Johannes, vielen Dank für die Liedauswahl. Und trotzdem ist Dreieinigkeit sicherlich kein einfaches Thema. Frage ist, ist es überhaupt ein wichtiges Thema, sich damit zu beschäftigen? Und wenn ja, in einem normalen Gottesdienst oder doch besser in einem Fachseminar? Ich denke, eine Predigt über Dreieinigkeit, die Dreieinigkeit Gottes, die passt sehr gut in einen Gottesdienst und möchte auch sagen, warum. Sich mit der Dreieinigkeit zu beschäftigen, heißt nämlich, sich mit dem Wesen Gottes zu beschäftigen. Warum ist es wichtig, sich mit dem Wesen Gottes zu beschäftigen? Man könnte sich ja auch nur mit den einzelnen Personen beschäftigen, mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. In 1. Mose 1, Vers 26 und 27 lesen wir: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Was sagen uns diese beiden Verse? Wenn wir Gott ähnlich sind, dann folgt daraus, dass es wichtig ist, sich mit Gott zu beschäftigen. Denn wenn ich mich mit Gott und seinem Wesen beschäftige, dann beschäftige ich mich mit der Vorlage, wie man heute so schön sagt, dem Blueprint, von mir und meinem Wesen. Mehr von Gott zu erkennen und zu entdecken, bedeutet, mehr von mir selbst zu erkennen und zu entdecken. Und das Schöne dabei ist, es geht mal nicht nur um Fehler und Schwächen, sondern es geht darum, wie es Gott sich eigentlich gedacht hat. So wie es war, als Gottes Urteil noch stand, und siehe, es war sehr gut. Stell dir vor, du stehst morgens vor dem Spiegel und während du hineinschaust, hörst du den Satz: Siehe, ein Ebenbild Gottes. Was geht dir durch den Kopf? Ebenbild? Na klar, ich meine, schau doch mal. Oder Ebenbild, geht's noch? Sieh dir das doch mal an. Egal, was dein Spiegelbild morgens zu dir sagt, du bist von Gott gewollt und von Gott erdacht und geschaffen. Erschaffen nach einer perfekten Vorlage, Gott selbst. In 1. Korinther 13, Vers 12 lesen wir: Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel undeutlich, wir erkennen stückweise. Und damit beschreibt Paulus, warum es wichtig ist, sich mit dem Wesen Gottes zu beschäftigen, damit wir klarer sehen, mehr Stücke, immer mehr Stücke erkennen. Und wer sich mit dem Wesen Gottes beschäftigt, der kommt eben an dieser Gleichung 1 plus 1 plus 1 gleich 1 nicht vorbei. Und so entsteht dann auch das Thema der heutigen Predigt: Gott ist Beziehung. In 1. Mose 1, Vers 1 lasen wir: Lasst uns Menschen machen. Schon in diesem ersten Vers der Bibel lesen wir, dass da mehr war als nur der Schöpfergott. Weil da steht: Lasst uns Menschen machen. Und in dem Text der heutigen Predigt zugrunde liegt Epheser 1, 3 bis 14, den ich aber heute nur als Sprungbrett benutzen möchte für das Thema in 4 Wochen dann unter dem Stichwort Gott will Beziehung nochmal aufgreifen werde. In diesem Text lesen wir in Vers 3: Gepriesen sei Gott, sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und in Vers 13 steht: Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und damit sind eben die drei Personen der Dreieinigkeit beschrieben: Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und genau hier setzt die Lehre der Dreieinigkeit an. Die Aussage ist folgendermaßen kurz zusammengefasst: Es gibt ein Wesen, Gott. Er existiert seit Ewigkeit in den drei Personen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jede dieser Personen unterscheidet sich auch von den anderen beiden. Aber jede von ihnen ist auch vollkommen Gott. Und deshalb bleibt es dabei 1 plus 1 plus 1 gleich 1. Und in so manch einem Kopf fängt es sich jetzt an zu drehen: Wie kann das sein? Ein Gott, drei Personen, wirklich nur ein Gott? Sind wirklich alle drei gleichwertig? Ist Gott am Ende schizophren? Was mir hilft, ist das Eingeständnis an dieser Stelle, dass ich als Mensch den Schöpfer nie vollkommen mit menschlichen Kategorien beschreiben kann. Vielleicht fällt es mir durch mein Mathestudium etwas leichter, denn im Studium der Mathematik lernt man, sich in Räumen und mit Objekten zu bewegen, die man sich bildlich nicht vorstellen kann. Also drei Dimensionen kennen wir alle, vor, hoch, zurück, der Raum. Aber vier Dimensionen geht auch noch, dann nehmen wir den Raum, bewegen ihn durch die Zeit, vor und zurück. Ab dann wird es dann schon schwieriger mit der Vorstellung. Und die Mathematik, die macht sich's einfach, die nimmt einfach N-Dimensionen, also beliebig viele. Aber was man lernen kann, ist, man kann mit diesen Objekten rechnen. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, Regelmäßigkeiten, Regeln. Da ist nicht nur nichts und blankes Chaos. Und deshalb lohnt es sich, sich mit dem Wesen Gottes, mit den drei Personen zu nähern und es kennenzulernen. Zu entdecken, welche Eigenschaften hat Gott. Und was hat das Ganze mit meinem oder unserem überschaubaren Leben zu tun? Schauen wir uns also einige Stellen in der Bibel an, die uns die Eigenschaften Gottes aufzeigen. Beginnen wir im Alten Testament, 2. Mose 20. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 5. Mose 6. Höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein. Jesaja 45, 5. Außer mir gibt es keinen Gott. Alle diese drei Stellen beschreiben unmissverständlich, Juden und Christen glauben an einen, den einzigen Gott. Und diese Aussagen finden wir dann auch wieder im Neuen Testament, zum Beispiel in Markus 12, wo Jesus selbst sagt, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 8, so wissen wir, dass es keinen Gott gibt als den einen. Und so haben wir doch einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir zu ihm. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn. Und damit sind wir auch schon bei der zweiten Person im Wesen Gottes angelangt, Jesus Christus. Johannes 1, Vers 1 beschreibt es, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Arne hat das in seiner Predigt ausgeführt vor 5 Wochen. Jesus ist das Wort, das bei Gott war. Und in Johannes 17 lesen wir, Vater, du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Johannes 10, ich und der Vater sind eins. Das heißt, wir sehen zweierlei. Jesus ist eine eigenständige Person, ich und der Vater. Und doch sind sie zusammen in vollkommener Einheit. Ich und der Vater sind eins. Und deswegen kann er auch sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater, der mich gesandt hat. Und dann gibt es noch die dritte Person, den Heiligen Geist. Von ihm lesen wir in Johannes 14, Vers 16, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben. Und wer von diesem Tröster gemeint ist, in Vers 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen. Auch hier sehen wir wieder diese Eigenständigkeit und zugleich die Einheit. Der Vater sendet den Heiligen Geist im Namen Jesu. Aber ist der Heilige Geist wirklich Gott? Paulus schreibt dazu in 2. Korinther 3, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und in der Apostelgeschichte 5 lesen wir, Petrus sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. An beiden Stellen sehen wir, wie der Begriff Gott und Heiliger Geist synonym austauschbar verwendet wird. Und deshalb können wir festhalten, auch der Heilige Geist ist eine eigenständige Person und Teil der Einheit Gottes. Und es gibt eine Stelle, wo alle drei sehr schön in Aktion zu erleben sind, nämlich bei der Taufe Jesu, wie sie in Matthäus 3 beschrieben wird. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, der Himmel wurde ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus, der menschgewordene Gott, bekommt den Heiligen Geist unter der wohlwollenden Aufsicht seines Vaters. Und so finden wir diese Einheit auch im Missionsbefehl in Matthäus 28 wieder. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt haben wir also gesehen, dass Gott eine Einheit bildet aus drei eigenständig handelnden Personen. Aber der Begriff Dreieinigkeit kam nirgendwo vor. Warum ist das so? Nun, offensichtlich war den ersten Christen der Sachverhalt selbstverständlich. Gemäß dieser eben zitierten Taufformel glaubten sie an den dreieinen Gott. Erst Mitte des 2. Jahrhunderts nach Christus kamen nach und nach Strömungen auf, die mit dieser Gleichung 1 plus 1 plus 1 gleich 1 Probleme hatten, sie nicht mehr akzeptieren wollten. Dann gab es verschiedene Lösungsmodelle, zum Beispiel Hierarchiemodelle, dass man gesagt hat, okay, Gott der Vater steht ganz oben, dann kommt Jesus, dann der Heilige Geist. Oder andere haben gesagt, Vater schuf den Sohn, der Sohn schuf den Heiligen Geist. Und wieder andere haben versucht, das Ganze so in eine zeitliche Abfolge zu bringen. Altes Testament, Gott Vater, Evangelium, nur noch Gott Sohn und ab Pfingsten nur noch Gott Heiliger Geist. Aber das Zeugnis der Bibel ist eben ein anderes. Es spricht eindeutig von der Gleichzeitigkeit der drei Personen. Und um dies ein für alle Mal festzuhalten und Irrlehren zu begegnen, wurde in zwei Konzilen, 325 und 381, eben diese Trinitätslehre, die Dreieinigkeitslehre ausformuliert und festgeschrieben. Und deshalb gibt es auch im Kirchenjahr den Sonntag Trinitatis, damit man sich mindestens einmal im Jahr damit beschäftigt, mit dieser Besonderheit des Wesen Gottes und sich damit auseinandersetzt. Bleibt jetzt die Frage, was das Ganze mit uns, mit mir zu tun hat. Was hilft es mir beim Blick in den Spiegel? Ich denke, wenn wir verstanden haben, dass Gott in seinem Wesen einzigartig ist und wenn wir ein Ja dazu gefunden haben, dass Gott in seinem Wesen drei Personen vereint, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist, dann stimmt eben auch die Aussage, Gott ist Beziehung. Das Wesen Gottes ist Beziehung. Gott ist ohne Beziehung nicht denkbar. Und das gilt dann auch für uns. Wir sind Beziehungswesen. Auch wir können ohne Beziehung auf Dauer nicht oder nur schlecht existieren. In der Kommunikationswissenschaft wird der Satz geprägt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und ich sage, Beziehung ist Kommunikation. Und sobald mehr als eine Person im Raum ist, kann man die Beziehung analysieren. Fast alles, was uns Medien anbieten, beschreibt Beziehung, lebt von Beziehung. Immer wenn es darum geht, ob ich was tue, für wen ich es tue, dann wird dies gesteuert von Beziehungen. Entweder Beziehungen zu anderen Menschen oder durch die Beziehung zu mir selbst. Allerdings haben wir heute ein Problem. Wenn wir Gottes Beziehung in der Dreieinigkeit mit unserer Beziehung zu Gott, uns selbst oder anderen vergleichen, dann entdecken wir gewaltige Unterschiede. Denn Gottes Beziehung in sich selbst ist eine perfekte Beziehung. Es ist eine Beziehung voller Freude, Liebe, Wärme, Geborgenheit. Und so lesen wir auch in Offenbarung 21, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und kein Tod wird mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Es ist die Art von Beziehung, nach der sich jeder Mensch sehnt. Eine Beziehung, in der ich sein kann, wie ich bin. Eine Beziehung, in der ich Geborgenheit und Anerkennung finde. Mit anderen Worten, eine himmlische oder paradiesische Beziehung. Doch was erleben wir stattdessen? Unsere Beziehungen sind ganz oft das Gegenteil von dem, was Gott sich gedacht hat. Aus Liebe wird Hass, aus Geborgenheit Abhängigkeit, aus Frieden Streit. Und am Ende so vieler Beziehungen bleibt die Sehnsucht nach der perfekten Beziehung. Und die Ursache für diese vielen gestörten Beziehungen liegt in der ersten Beziehungsstörung zwischen Gott und Mensch im Paradies. Als Adam und Eva das Vertrauen in Gott verlieren und eigenmächtig eine gesetzte Grenze überschreiten, da ist es augenblicklich vorbei mit der heilen Welt der Beziehung untereinander und zu Gott. Was können wir aber jetzt von dieser Beziehung lernen für uns? Was ist der Schlüssel für gute Beziehungen? Der Trauspruch unserer Ehe steht in Prediger 4, Vers 12. Dort heißt, einer mag überwältigt werden, zwei aber können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht entzwei. Auch für uns liegt der Schlüssel für gelingende Beziehung in einer Dreierbeziehung. In Markus 12, Vers 30, 31, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hier haben wir genau diese drei Ebenen. Gottesliebe, Selbstliebe und Liebe des Nächsten. Der erste Schlüssel für eine gelingende Beziehung ist die Liebe. Die Liebe in diese drei Richtungen. Und genau diesen Dreiklang finden wir eben vorbildhaft in der Dreieinigkeit. Die Liebe zu Gott und zu sich selbst deckt Gott schon mal in seinem Wesen ab. Die Liebe zum Nächsten finden wir im Großprojekt Schaffung einer Welt mit Menschen nach dem Bilde Gottes. Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen, aber wir sind keine Kopie. Und deshalb kommt die Liebe oft auch nicht einfach und selbstständig aus uns heraus. Sonst bräuchten wir kein Gebot der Liebe, denn dort steht, du sollst lieben. Um auf Dauer lieben zu können, brauchen wir Menschen Hilfe. Wir brauchen einen Anschluss an die Quelle der Liebe. Während Gott in sich selbst die perfekte Beziehung hat, brauchen wir ihn als Quelle der Liebe, die gute Beziehung erst möglich macht. Nur wenn wir Gott in unsere Beziehungen mit einbeziehen, kann es auf Dauer gelingen. Neben der Liebe gibt es noch einen zweiten Schlüssel. Von ihm lesen wir in Philipper 2, Vers 3. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Was für unsere Ohren vielleicht wie ein frommes Mantra klingen mag, ist bei Gott Realität. Als Jesus im Garten gefangen genommen wird und ein Jünger ihn verteidigen will, lesen wir, wie Jesus sagt, steck dein Schwert weg. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken? Gott wäre jederzeit bereit gewesen, sich Jesus unterzuordnen und die Kreuzigung abzubrechen, wenn Jesus das gewollt hätte. Auch vom Heiligen Geist haben wir es bereits in der Predigt letzte Woche gehört, Johannes 16, 13 und 15, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Er wird es aus den Meinen nehmen und euch verkündigen. Auch hier sehen wir, dass der Heilige Geist eben nicht schaut, wie er am besten wegkommt, sondern dass er in Demut das weitergibt, was er hört von Gott und Jesus. Und genauso lesen wir es eben auch von Jesus in Johannes 14. Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Jesus stellt sich ganz Gott als Werkzeug zur Verfügung. Und nur weil er dies bis zum bitteren Ende durchzieht, lesen wir das bekannte Gebet im Garten Gethsemane. Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nur weil Jesus in Demut seinen Willen hinten angestellt hat, nur deshalb wurde Heil, was am Anfang der Welt durch Adam und Eva zerstört wurde. Nur so können wir heute Teil dieser dreieinigen Beziehung werden. Nun mag der ein oder andere einwenden, naja, Demut gegenüber Gott ist ja leicht. Denn Gott ist Liebe und er wird mich nicht ausnutzen, nicht benutzen und mich nicht für eigene Ziele missbrauchen. Aber wenn ich nicht auf mich schaue, wo bleibe ich? Denn dann bin ich weg vom Fenster. Dann werde ich ausgenutzt, bekomme nichts als Stress und Ärger. Aber da ist die Frage, war es für Jesus wirklich so locker flockig möglich, sich unterzuordnen? Denn obwohl das Vertrauen in Gott sicher grenzenlos war war der Weg, den er gehen musste, kein Spaziergang. Er war alles andere als schmerzfrei. Es war kein Weg mit Friede, Freude, Eierkuchen. Es war ein Weg voller Auf und Ab. Auf der einen Seite hat er großen Glauben bei Menschen erlebt, dem Hauptmann von Kapernaum oder bei Petrus, der mit ihm auf dem Wasser gelaufen ist. Aber dann waren da auch die vielen Momente mit Unglauben, Ablehnung, der Verrat durch seine engsten Freunde. Er weinte über Jerusalem und die verlorenen Menschen. Und er erlebte einen der schlimmsten Tode, die ein Mensch sterben kann, dort am Kreuz. Wenn also schon für Jesus das Leben hier auf der Erde hart war, um am Ende das Ziel Gottes zu erreichen, dann können auch wir nicht erwarten, dass nur die Sonne scheint, wenn wir in einer Beziehung mit Gott leben. Vorletzte Woche las ich den Satz in einem Laden: Im Leben geht es nicht darum, nur den Sturm zu überstehen, sondern Leben bedeutet, zu lernen, im Regen zu tanzen. Genau dabei will Gott uns helfen. Wenn also Liebe und Demut die Basis für gute Beziehungen sind, eine Basis, die in unserer Welt dazu führen kann, dass wir von anderen unfair behandelt werden, dann bleibt immer noch die Frage, warum? Warum das alles? Warum sollte ich mich auf Gottes Vorbild einlassen? Warum hat Gott sich in Jesus darauf eingelassen? Und bei der Predigtvorbereitung ging mir dabei eine Frage nicht mehr aus dem Kopf, nämlich diese zentrale Frage: Warum tut Gott sich das an? Ich meine, man stellt sich das vor, da sind drei Personen in einer perfekten Beziehung, voller Freude und Liebe im Himmel. Und dann passiert was Unglaubliches. Die drei beschließen, unsere Welt zu schaffen. Am Anfang, sie schaffen ein Paradies. Alles war perfekt. Alles? Wirklich alles? Ja, alles. 1. Mose 1, 31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wer sich in der Bibel auskennt, der weiß, dass diese Aussage getroffen wurde, nachdem die Menschen schon geschaffen waren. Aus heutiger Sicht echt krass. Gott hatte Menschen geschaffen, die ihm und seinem Wesen ähnlich sind. Und er hatte sie eingebunden in seine perfekte Beziehung. Gott hat Menschen geschaffen, weil er sich selbst nicht genug war. Er wollte mehr. Und das ist eben ein echtes Zeichen göttlicher Liebe. Göttliche Liebe ist sich selbst nie genug. Gottes Liebe will mehr und sie hat immer den anderen zum Ziel. Gott wollte Menschen, um sie in Ewigkeit an seiner Beziehung teilhaben zu lassen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang, zu dem Blick in den Spiegel. Was heißt das für dich und mich, wenn der große, geniale Gott, der alles kann, alles weiß, doch scheinbar nur diesen Weg gehen konnte, um mit Menschen wie du und ich in Ewigkeit Gemeinschaft zu haben? Gott hat die perfekte Welt geschaffen, obwohl er wusste, wo es enden wird. Diese heutige Welt mit all dem Krieg, dem Elend, der Gewalt, Krankheit, den ungeklärten Fragen, war offensichtlich der beste Weg zum Ziel, Beziehung zu Menschen wie du und ich zu erreichen. Dieser Weg, der für Jesus den Tod am Kreuz bedeutet, war offensichtlich die Ultima Ratio, die perfekte Beziehung Gottes in sich selbst, um die Beziehung zum Menschen nach seinem Bild anzureichern. Ich finde das unglaublich. Was für ein Gott. Und was schenkt uns das für einen Selbstwert? Den Gedanken muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Gott hat diese Welt geschaffen, weil er seine Beziehung mit dir bereichern wollte. Gott will mit dir die Ewigkeit verbringen. Und du? Bist du dabei? Wenn ja, dann blick das nächste Mal in den Spiegel, schenk Gott ein Lächeln und sag: Danke, Gott. Und wenn du noch nicht dabei bist, dann ist heute deine Chance, das zu ändern. Schenk Gott dein Herz und sag: Danke, Gott. Danke, Gott, der du mich geschaffen hast und mein Vater sein möchtest. Danke, Jesus, der du mir den Weg in die Beziehung mit euch freigemacht hast. Und danke, Heiliger Geist, der du mir Glaubensgewissheit schenkst und in mir Beziehung beginnst. Danke euch dreien. Und Gott will nicht nur dir dieses Selbstvertrauen, diesen Selbstwert schenken. Er möchte, dass auch andere in der Beziehung mit dir einen Hinweis darauf erhalten, auf diese Quelle aller guten Beziehungen. Unserem dreieinen Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Gott ist Beziehung. und wir dürfen ein Teil davon sein. Amen. Wir singen gemeinsam.